Hallo und herzlich willkommen, Jonas Ems.
Hallo, hallo Pesch und Faye.
Dumme Frage an dich. Auf was für einer geisteskranken Schule hattest du deine Klassenfahrt?
Ja, das ist der Punkt. Ich hatte eine total langweilige Schule und nur ganz langweilige Klassenfahrten. Deswegen sind wie jetzt Fetische und unerfüllte Träume, die ich jetzt versuche irgendwie wieder gut zu machen.
Verstehe, also alles einfach ein fettes Kompensieren von deiner ultra langweiligen Schulerfahrung.
Ey, wir haben unsere Abschlussfahrt, ne? Alle waren an so coolen Orten am Meer und haben sich besoffen und alles. Wir haben einfach unsere an die Nordsee gemacht und Wattwanderung. Wirklich, und ab 21 Uhr war Bettruhe. Das ist auch keine Abschlussfahrt für eine 12. Klasse, was für ein Scheiß.
Das ist ein geiler Moment, glaube ich, wenn du so zur Hälfte im Watt steckst.
Total.
Und du so denkst, das ist was habe ich auf dieser Schule verloren?
Und das ist der Moment, wo du sagst, später, ich brauche das Klassenfahrtformat und muss erzählen, wie gute Klassenfahrten sind.
Ja, natürlich. Das glaube ich dir sofort.
Also so ist passiert.
Ja, geil. Genau, und so wir haben ihn heute hier, das Mind hinter Klassenfahrt. Und damit herzlich willkommen zu Deep und Dumm, presented by Das Ding. Und Pesch, erklärt mal schnell, welche Preise Jonas Ems gewonnen hat.
Oh, da hast du mich total auf dem falschen. Also Wikipedia, schön und gut. Also erstmal muss man sagen, das Thema krass Klassenfahrt, Jonas, hat dieses Ding-Format ins Leben gerufen. Ich glaube, zusammen mit einem Kumpel noch, also mit dem anderen Jonas.
Genau.
Ne? Ja. Und mega erfolgreich. Ich glaube, einer der erfolgreichsten Serienformate auf YouTube. Und du hast aber auch ein Buch geschrieben, ein Roman, ja, Schattenseite
genau.
Oder so, ne?
Ja.
Und ein Parfüm rausgebracht, dazu komme ich gleich. Und ich habe auch gesehen, dass du Voice Kids Moderator warst. Da habe ich mich echt kurz gefragt, weil ich kannte deinen Namen schon, der ist so drum gegeistert, aber ich wusste nicht genau, wer du bist. Ich dachte, bist du jetzt über The Voice bekannt geworden? Oder
das ist
Da kommen wir gleich dazu.
Ja, gerne.
Noch eins würde ich sagen, du hast sogar auch deine eigene Produktionsfirma und ihr habt also schon mehrere Serien jetzt gedreht. Jetzt gerade aktuell einen Kinofilm abgedreht für Klassenfahrt mit unserem Homie Seehun,
ne?
Alias Yunus von Almania. Und bei Preisen habe ich nicht so viel gefunden, aber den Preis für dein Parfüm 9,95, so viel habe ich gefunden. Mehr weiß ich nicht.
Und ich möchte noch hinzufügen, er betreibt auch noch die YouTube-Kanäle Jonas, Jonas Stream, Jonas und Jonas Stream, Jonas Reads, Jonas Private, Jonas Things und Jonas Plays.
Und Jonas Shorts ist jetzt dazu gekommen noch.
Und Jonas Shorts.
Und ich habe gehört, da bist du ständig in den Trends. Wie machst du das, Bruder? Was ist denn da los? Wie kommt man in YouTube Shorts Trends rein, Alter?
Also man kann auf jeden Fall festhalten, Jonas Ems ist emsig.
Wow.
Skirr, skirr, skirr!
Gott, Alter, wie geht denn das?
Scheiße, ich merke, ich war steuer. Ich hab's schon leicht. Ich muss ein bisschen vom Mikro weg. Ey, aber vielen Dank für dieses. Jetzt, wo du das so aufzählst, diese ganzen Sachen, komm ich mir selber irgendwie absurd vor, weil es so komisch ist. Das eine und dann noch Parfüm ist es so seltsam. Und The Voice Kids Moderator, diese Parfüm-Sache, es passt alles gar nicht zusammen. Ich muss mein eigenes Geschäftsmodell muss ich nochmal ändern. Das ist komisch irgendwie. Jetzt, wo du es so aufgezählt hast, finde ich komisch.
Bruder, ist doch geil, Alter. Wer kann denn so viele da aufweisen in so einem jungen Alter? Also
ich find's auch geil. Ich würde sogar vielleicht noch eine Stufe weitergehen und einfach so überlegen, ob du just for fun noch so eine Sache machen kannst, die so fucking random ist. Keine Ahnung, nochmal irgendwie so eine Brotzeitbox rausbringen oder so.
Ich hab also tatsächlich, um kurz mal meine Kanäle nochmal alle aufzählen zu dürfen, ich habe noch einen Kanal, das ist der erfolgreichste Mehlwurmzucht-Kanal, ist kein Joke, also könnt ihr gucken, Mehlwurmzucht
Deutschland
ist der erfolgreichste Mehlwurmzucht-Kanal. Ich habe mich dafür früher sehr interessiert und hatte auch in der Wohnung hier einen Schrank voller Mehlwürmer, weil ich die gezüchtet habe, weil ich das selber, es ist ja jetzt seit kurzem auch dann quasi jetzt ein legalisiertes, echtes Verzehrprodukt, also Insekten, auch in Europa zugelassen, vorher nur in Asien, jetzt auch in Europa, und ich habe das schon vorhergesehen und wollte eben früher dann eben hier für mich selber auch schon Mehlwürmer züchten. Ich bin nur in der Zeit dann vegetarisch geworden und konnte dann die Würmer nicht mehr essen, aber ich habe die für mich selber gezüchtet, um die dann zu essen tatsächlich.
Boah, das macht's noch krasser, dass du jetzt auch noch also Vegetarier geworden bist und deswegen diese krasse Idee mit den Mehlwürmern nicht selber auskosten kannst, wortwörtlich. Ja. Aber krass, Mehlwürmer, ich dachte gerade, du redest jetzt vom Angeln, du meinst wirklich so Protein.
Genau, es ist total cool, Insekten eigentlich, weil wenn man die quasi mit so einem Stück Steak vergleicht oder so, haben die halt einen viel geringeren Fettanteil und viel höheren Proteinanteil. Also das, was man will, gerade wenn man Sport macht. Ich habe aber auch eine emotionale Bindung zu diesen Würmern und später, ne, die durchlaufen die Metamorphose auch zu den Käfern entwickelt. Also ich hätte die auch gar nicht umbringen können, weil ich die cool fand. Aber so, damals noch meine Ex-Freundin, die fand es gar nicht los. Es war wirklich der ganze Schrank voller Krabbeltiere war und es ist halt auch. Ist jetzt nicht der Flex, so jetzt so viele Insekten in seiner Wohnung zu haben.
Was hast du denn mit denen gemacht?
Ein weirder Flex,
wenn du sie nicht gegessen hast.
Ne, einfach also leben lassen. Und ich habe denen ein cooles Leben gegeben, also echt viel gefüttert und so. Die waren glücklich.
Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt noch verstehen können, wenn ich dir erzähle, dass ich immer Mehlwürmer an meine Wüstenrennmäuse verfüttert habe.
Ja, verstehe ich. Ich habe auch die erste Generation war auch quasi einfach diese Futtertiere, die man in so einem in diesen Zoo, keine Ahnung,
in diesen Sägespänen drin.
Ja. Genau. Ja.
Ja. Und ich habe einen selber dann gegessen aus Interesse raus und zur Mutprobe mit meiner Schwester zusammen.
Aber noch lebend oder?
Lebend, und wir meinten quasi, wir essen beide einen, dann habe ich einen gegessen, sie hat keinen gegessen und. Ja.
Aber dir geht's gut, also.
Mir geht's gut.
Und schau, was aus dir geworden ist.
Es war auch, ja, da hat alles angefangen. Jetzt bin ich Mehlwurm-Man. Ich habe einfach so eine beschissene Mehlwurm-Eigenschaft. Ich liebe Sägespäne. Das ist so, weißt du, ich bin so der beschissenste Superheld, weil alles, was ich dadurch kann, dass ich einen Mehlwurm gegessen habe, dass ich gerne Sägespäne mag.
Aber ist auch
und ich kann nichts damit anfangen. Ja. Crazy, ja, krass, crazy. Alter. Du bist wirklich, glaube ich, einer der krassesten Macher, die ich so kenne. Und ich weiß auch noch, wir haben uns einmal nur persönlich getroffen, wir haben uns auch direkt verstanden. Und du hast auch damals eine Sache gesagt, die mir echt so hängen geblieben ist, weil ich dir irgendwie, du hast auch erzählt, dass du natürlich Waititi schon kanntest und so und dass du es auch cool findest, dass ich immer neue Projekte mache. Und da habe ich dir irgendwie erzählt, dass ich so das Gefühl habe, viele kennen mich gar nicht, sondern die kennen nur meine Projekte. Und dann meintest du, dass es total viel wert ist, wenn die Leute deine Projekte mehr feiern als dich, weil du dann viel flexibler bist. Und das ist mir voll krass hängen geblieben. Und jetzt habe ich irgendwie, habe ich hier bei Jonas Ems Wikipedia-Recherche, habe ich noch irgendwie dein letztes Live-Update gesehen, wo du auch gesagt hast, dass du selber, wenn man dich in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es Projekt. Das fand ich auf jeden Fall ganz geiles Mindset irgendwo und ich finde es auch so mittlerweile total gesund, glaube ich, sich quasi auch über seine Projekte und nicht zu sehr über sich selbst zu definieren. Ist das bei dir wirklich so eine Lebenseinstellung? Ist das so ein Motto, was du auch lebst, was du öfter raushaust, oder habe ich dich jetzt da völlig falsch eingeordnet?
Nee, also das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde auch, glaube ich, das, was ich hier damals gesagt habe, das würde ich nach wie vor so unterschreiben. Und deswegen auch, also um das ganz kurz mal zurückzugeben, auch an euch beide einfach große Bewunderung für die Sachen, die ihr alle so macht. Und ich finde das total cool. Vielleicht sprechen wir da ja gleich nochmal ein bisschen drüber. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass ich heute in diesem Podcast hier zu Gast sein darf. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, zu diesem Projektethema ist einfach, ich glaube, das Coole ist, und da sind wir, glaube ich, einfach wir drei auch so in dieser privilegierten Situation, dass wir uns auch ganz gut aussuchen können, einfach was wir machen. Also wir sind jetzt nicht daran gebunden, irgendwie so 9-to-5-mäßig zwingend jetzt das und das machen zu müssen, was gar nicht so viel Spaß macht oder so. Klar ist, dass man immer wieder durch die Scheiße geht und nicht immer Sachen machen kann, die einem Spaß machen. Aber, und das trifft es mit diesem Projektthema ganz gut, wenn man jetzt merkt, okay, nach diesen 2 Jahren hat sich vielleicht das und das Serienprojekt jetzt irgendwie, ist jetzt einfach irgendwie so sehr zur Routine geworden oder das ist einfach thematisch nicht mehr das, was einen jetzt so interessiert, dann sagt man halt als nächstes, werde ich Mehlwurmzüchter oder werde ich ein Parfüm rausbringen oder mache ich mehr Moderationssachen? Und das finde ich halt total spannend irgendwie. Und ich glaube auch, dass sich das natürlich so in den letzten, im letzten Jahrhundert schon krass geändert hat. Also wo noch vor 100 Jahren die Leute einfach, die meisten Jungs wahrscheinlich das gemacht haben, was irgendwie der Vater beruflich ausgeübt hat. Und das war irgendwie so ganz klar. Und Konvention ist es ja heute einfach. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, aber jetzt auf jeden Fall so in der Medienbranche erlebe ich halt so eine krasse Jobfluktuation. Auch die Leute sind 2 Jahre in der einen Agentur, dann in der nächsten wieder und machen das und dann wieder als Quereinsteiger plötzlich in der Musikbranche und so. Und an sich ist es ziemlich cool, dass man sich doch irgendwie so ausprobieren kann und dass man doch auch mit 30 und 40 sich noch trauen kann, auch mal andere Sachen zu machen. Und so im Extrem, glaube ich, erleben wir das schon heftig auf dieser Projektbasis einfach. Und das ist schon cool, finde ich.
Absolut, Alter. Und man muss ja dazu auch nochmal sagen, diese Schnelligkeit und diese Vielfältigkeit, mit der du Projekte angehst, es ist ja auch, du bist ja auch 23, glaube ich.
Ah, 24 mittlerweile. Ist schon 24. Also ich werde auch alt. Ich finde ja, das dann. Schrecklich. Ist schon.
Ja, aber ich meine, das ist einfach krass. Also so gefühlt, ich habe das auch öfter festgestellt in der Waititi-Zeit, so im Vergleich zu meinen Eltern oder überhaupt älteren Menschen, das, was wir in dieser kurzen Zeit erlebt haben, das erleben viele Menschen ja nicht in ihrem ganzen Leben. Also
ja.
Das ist schon krass schnell. Und dieser Speed ist, glaube ich, auch neu. Und dieses so viele verschiedene Dinge machen können, sie aber auch gut machen können, weil ja auch viel mehr Know-how über alles irgendwie verfügbar ist. Ich glaube, es ist so ein Generationending, was immer mehr wird, was quasi selbst in deiner Generation wahrscheinlich schon schneller und normaler ist als in meiner. Aber was so für unsere Eltern, die sind, glaube ich, da völlig lost.
Ja.
Ich sage so, okay, fuck.
Ja.
Nee, ich mach da nicht mit. Ja,
es,
krass.
Es wird halt alles einfach gerade so super schnell so. Also auch einfach so, auch auf Content übertragen, ist natürlich das wo ich jetzt auf jeden Fall so am nächsten dran bin. Aber wenn du dir so die Entwicklung anguckst, was die Jugend jetzt gerade so viel konsumiert, TikTok-Geschichten und sowas, wie schnell da alles immer, wie pointiert da alles immer sein muss und überhaupt keine Zeit mehr dafür da ist, dass man sich mal 5 Minuten was in Ruhe anguckt und weil man so schnell schon die Geduld verliert. Und das ist, finde ich, das kann man auch übertragen, wirklich auf fast schon so ein Lebensstil, wo auch immer so viel sehr schnell einfach passiert. Muss und alles so schnell gehen muss. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich bin auch mal gespannt auf die längerfristigen Auswirkungen, so auf die Psyche von einfach Leuten jetzt gerade, sicherlich im Alter von so 12 bis 30 oder 40, wie sich das längerfristig so auswirkt, dass alles so schnell geht und Dinge so schnell passieren und man wirklich auch gar nicht so leicht zur Ruhe kommen kann. Also ich merke das bei mir, dass das wirklich so zum Beispiel so, dass hier liegt jetzt gerade auch mein Handy wieder, aber ich werde wirklich so nervös, wenn ich jetzt über 2-3 Stunden nicht auf das Handy gucken kann, und das finde ich auch tief traurig. Aber ich habe einfach so unfassbar Angst, irgendwas zu verpassen einfach nur. Oder dass mir irgendwer vielleicht was Wichtiges schreiben möchte oder mich erreichen will. So, das ist echt schon so krankhaft geworden, habe ich das Gefühl. Und das ist nicht gut. Also das weiß ich auch selber. Aber es ist halt, ja, es ist echt heftig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie so einen digitalen Detox mal probiert habt oder das schon mal geschafft habt auch oder so. Oder ob ihr da schon ein gutes Lebenskonzept irgendwie für habt.
Ich glaube, es ist eine meiner Hauptarbeiten der letzten Jahre gewesen, mich viel mit meiner Psyche und mit dem Inneren zu beschäftigen, weil ich auch diesen Punkt tatsächlich hatte. Jetzt bin ich ein paar Jahre älter als du, habe irgendwie auch schon so krank viel erlebt in meinem Leben und habe aber gemerkt, dieser Wunsch, immer weiter krass zu hustlen, der ist gar nicht mehr unbedingt so mein Wunsch, sondern es ist eher wie so eine Programmierung, die ich einfach so lange gelebt habe, die so in meinen Synapsen eingebrannt ist, dass ich die einfach, wenn ich nichts tun würde, würde ich die einfach weitermachen, bis ich umfall quasi. Und ich beschäftige mich auf jeden Fall sehr viel damit, also mit diesem Entschleunigen, Detox, was weiß ich, ich habe vor, den Jakobsweg zu gehen, ich habe auch so Meditationsretreats gemacht, viel meditieren, lauter solche Geschichten. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema auch bei mir, ja.
Also ich beschäftige mich auch mehr mit der Psyche jetzt mittlerweile und ich habe mich gefragt, bei dir, Jonas, vor allem, wie gehst du denn mit diesem Stress um? Weil du hast diese Produktionsfirma, du spielst ja auch, ich glaube jetzt in dem aktuellen, ich habe die 10. jetzt, ich habe keine der Staffeln wirklich gesehen, ich habe nur ein paar Folgen immer mal gesehen, aber du spielst wohl auch mit, auf jeden Fall, und machst deine anderen Projekte. Wie gehst du denn mit dem Stress um? Weil das ist ja nicht nur das alles irgendwie auf für sich einem hohen gesteckten Level zu machen, sondern viele Anfragen. Bestimmt gibt's auch viel Hate mal hier und da. Aber auch so dieser positive Stress und dieses im Rampenlicht sein und so. Und das halt auch in diesem Alter gerade, in so einer schnellen Welt, wo es dann, ich glaube, als Phil angefangen hat, war das nochmal eine andere Zeit aus der Sicht, dass es gab da zwar immer wieder YouTuber, die dazugekommen sind, aber es gab diese Ära immer, also diese Abschnitte, wo es so eine Ära gab, die waren viel länger von der Zeitspanne als, also zum Beispiel in diesem zweiten YouTuber-Ära kam zum Beispiel ich mit Digges Ding und so Vielleicht war es schon die dritte, aber ich glaube, es war eher so diese zweite größere, vielleicht war es die dritte, ich weiß nicht. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, diese Abstände sind so schnell und so kurz. Und ja. Wie gehst du damit um? Wie hast du irgendwie, ja, holst du dir irgendwie Hilfe oder bist du schon so mega stabil oder
bereitest du dich schon auf das vor? Alles ist Kokain, das regelt wirklich alles. Kann ich nur jedem sehr ans Herz legen.
Koks regelt.
darf ich mal ganz kurz, bevor ich das darauf eingehe, kann ich mal kurz fragen, weil ich finde es so nice, immer mit Leuten zu reden, die auch aus diesen alten YouTube-Zeiten kommen. Also ich weiß zwar, dass ich habe damals halt auch schon so viel geschaut immer. Was ist für dich die erste Generation? Also wer waren da so die, ist das für dich so als die Außenseite oder was ist für dich die erste Generation YouTube?
Ja, für mich jetzt.
Ja, genau.
Wir, Phil und ich, aus dem Jurassic Park des YouTubes, so komme ich mir vor. Hey, Frage an euch. So richtig, klar gab es vor White Titty auch, aber es gab keine so Stars-mäßig, nicht Stars, aber wo man so gemerkt hat, das geht schon so durch die Decke und so, waren für mich schon so Dima und also die Außenseite und so und White Titty, so Cold Mirror und sowas, meiner Meinung nach, dann so Iblali und sowas. So die Leute, Alexi Bexi und wir dann, also wir waren jetzt nicht die Größten oder so, aber wir waren so in dieser Zeit mit drin.
Ja.
Bullshit und so, Bullshit TV und sowas, ja. Und
ja,
und das waren aber, das waren Jahre.
Ja.
Mittlerweile habe ich das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch, sind diese, ob man auf TikTok oder auf YouTube oder auf Instagram, das sind doch so Einjahresabschnitte. Und man sich denkt, da war doch so ein Hype. Wo ist der noch? So, wisst ihr, was ich meine? Schon in der Versenkung verschwunden. So.
Kennt ihr eigentlich noch Apache?
Irgendwas war da mal, ich weiß auch nicht genau.
Kennt ihr noch Capital Bra?
Aber stimmt, das ist im Musikbusiness, das ist ja wirklich sehr vergleichbar, ne? Also sehr ähnlich, wie auch wenn man überlegt, wie schnell die Sachen raushauen. Also früher hat man so bei seinen Lieblingsinterpreten irgendwie, dann hat man Jahre darauf gewartet, dass die noch was rausgehauen haben, weil die sich so viel Zeit gelassen haben und so Kaffee oder so, die releasen so daily gefühlt irgendwie. Das ist halt schon crazy. Also das ist halt, ich glaube, das ist einfach super, also in dieser Medien- und Kunstbranche einfach, glaube ich, einfach gerade so eine Zeit, wo du das machen musst.
Ja,
ich weiß nicht, also genau, um auf die Frage zurückzukommen, auf der einen Seite ist es so ein bisschen, ich bin das jetzt auch nicht groß anders gewohnt so, das ist das Gute, also ich habe schon im Grunde seit meinem Abitur oder nach meinem Abitur eigentlich schon immer recht viel gemacht so und habe das deswegen auch so ein bisschen, das ist so eine Lebensstilausrichtung, das ist auch einfach so, das Freizeit und Beruf ist alles völlig verschwommen, also ich kann überhaupt keine Grenzen mehr sagen, so was jetzt was genau ist, was vielleicht jetzt auch nicht so gesund ist, aber es ist okay so, also es ist für mich auf jeden Fall okay und was mir auf jeden Fall gut tut, ist einfach mit Leuten, zum Beispiel auch Jonas, also wir sind wirklich extrem gute Freunde auch. Und wir haben, bevor wir das Unternehmen da gegründet hatten, wurde uns immer gesagt, dass man nicht gründen soll, wenn man gut befreundet ist, dass man das lieber nicht machen, nicht geschäftlich und freundschaftlich ist. Kann ich vielleicht auch manchmal nachvollziehen, aber bei uns das große Glück, das hat super gut funktioniert und wir können halt immer voll gut reflektiert über ganz viel einfach sprechen und spiegeln und dadurch lernt man sehr viel und kann sich gegenseitig immer gut runterholen. Also ich glaube, alleine, wenn ich das alleine hätte machen müssen, wirklich hätte ich das nicht gepackt so. Ja, deswegen so Gespräche führen, das ist wie so ein Besuch beim Psychologen oder so, was ja auch einfach voll in Ordnung ist, das zu machen. So kann man sich, glaube ich, super viel Druck schon mal rausnehmen. Aber jetzt so den Geheimtipp, wie man das machen kann oder so, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine Lebenseinstellung. So, ich hab Lust und ich glaube, die wichtigste Sache, die ich jetzt so zuletzt gelernt habe, ist, dass ich darf nicht ergebnisorientiert arbeiten, sondern ich muss immer, es muss alles arbeitsorientiert sein. Also beziehungsweise, das ist dieses berühmte, der Weg ist das Ziel-Ding, ist so ausgelutscht, diese scheiß Zitate immer zu benutzen, aber es stimmt total, weil wenn du die ganze Zeit an was arbeitest und gar keinen Bock darauf hast, eigentlich an der Arbeit selber, und dann ist das Ergebnis da, freust du dich vielleicht 1, 2, 3 Tage, vielleicht kriegst du eine Auszeichnung, sonst was, aber irgendwie weißt du, du musst jetzt schon wieder arbeiten und irgendwas anderes zu erreichen. Es ist nicht cool. Und ich habe mir einfach gesagt, ich muss gucken, es geht nicht immer, aber ich versuche größtenteils nur noch Sachen zu machen, die mir wirklich Spaß machen, weil alles andere ist so dumm. Du lebst ja sonst die ganze Zeit nur für irgendwelche Dinge, für irgendwelche Ziele, die gar nicht da sind. So, also Happy Endings sind einfach, die gibt es nicht wirklich im Leben. Und deswegen ist es total wichtig, sein Leben so auszurichten, dass ja die Sachen, die du gerade machst, auch schon Freude bereiten und die Momente und nicht immer dieses irgendwas dann, dass die Staffel fertig wird und dann sind wir durch. So, das bringt nichts.
Man hört das so oft, aber dir glaube ich das irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also viele sagen sowas.
Ja.
Aber es klingt, oder du bist ein super Schauspieler, aber es klingt so, als ob du das auch fühlst. Und ich glaube, dass du halt auch voll den Drive hast, ne? Also so stelle ich mir das bei dir vor. Jetzt do another shit und noch lass machen und lass rocken, lass ballern.
Gerade auf jeden Fall noch, aber vielleicht ist es auch eine Lebensphase einfach. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal so uralt bin wie ihr, habe ich auch keinen Bock mehr darauf. Wahrscheinlich ist es das einfach.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so in deiner Generation, also du bist ja noch, eigentlich bist du ja auch noch Millennial offiziell, glaube ich, oder?
Ich bin 96er Jahrgang.
Ich glaube, ab 97 oder 98 ist Generation Z, aber irgendwie zähle ich dich dazu. Ich weiß nicht, okay, warum. Vielleicht ist es die Cappy. I don't know. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese, oder sagen wir auch die nächste YouTube-Generation, aber auch alles, was damit so mitkommt, dass es halt einfach noch mehr, du meintest ja auch, du bist es gewohnt. Ich habe so das Gefühl, dass ich noch in so einer Generation ist, die so sehr hin und her schwankt zwischen den Werten der quasi Boomer und diesem Internet-Welt-Denken. Ich bin die ganze Zeit online, alles verschwimmt. Dass es einfach in deiner Welt schon viel normaler ist als in meiner, wo ich irgendwie so, ich habe das Gefühl, so, ich balanciere das immer so aus. Und ich habe so das Gefühl, mein Natürliches ist es eigentlich nicht. Also ich habe längst verstanden, dass es die produktivere und die Lebensweise ist, die sich auch durchsetzt. Aber so gefühlt zum Beispiel, ich habe auch Instagram tatsächlich jetzt für mich komplett verlassen als Plattform, die ich privat nutze. Mhm. Und das fühlt sich für mich viel, viel natürlicher an. Das ist auch mein natürlicher Lebensraum, die Boomer-Welt wäre.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Ich weiß nicht, ist das so ein Ding, was wirklich deine also hast du Freunde, die zum Beispiel auch krass anders leben? Oder ist es wirklich so ein Ding, was quasi in deiner Generation oder deinem Circle, deiner YouTube-Welt alle leben?
Ja, das ist unterschiedlich. Also ich bin mit TikTokern befreundet, die halt wirklich, also deren Story besteht wirklich aus so 40 Slides, also 40 einzelnen Beiträgen in der Story. Die machen am Tag tausende von diesen TikTok-Vlogs und begleiten ihr Leben wirklich bis zum, also mehr kannst du das nicht machen. Das ist fast wie eine Live-Übertragung. Aber ich weiß von all denen, dass die tief unglücklich sind. Ja, also das ist wirklich einfach, es ist scheiße ungesund, das zu machen. Und das hältst du nicht lange durch, bis du umkippst. So.
Warum ist es so? Warum fühlen die sich dann
du musst abliefern, weil du weißt, dass diese Algorithmen und so dich sonst abstrafen und du sonst nicht mehr so viele Likes hast und du kriegst nicht so viele Kooperationsanfragen. Auf der anderen Seite haben die ja überhaupt, wer hat Lust dazu, sein ganzes Leben die ganze Zeit zur Show zu stellen und sich jeden Tag zu überlegen, welche Caption hier, welche Umfragen da, was für Challenges, das ist ja, ganz, wenn man ganz ehrlich, das ist ja auch einfach absolute Scheiße. Also die größte Sachen, die ja machen, ist ja so redundant, was die produzieren und das wissen die selber auch. Das wissen die. Und das macht einen einfach unglücklich. Es ist halt einfach ein unfassbar schmaler Grat. So. Das hältst du ein Jahr durch und dann brauchen die diese Pausen. Dann geht es los damit, dass dann mal eine Woche das Handy weggelegt wird und so. Und das wird dann irgendwann, also das kannst dann du nicht durchstehen.
Entscheidungen und so. Weißt du, was das Lustige ist oder das Traurige eigentlich an der Sache? Dass die Leute, die so krass nach vorne gehen mit solchen Dingen und das Game damit echt beeinflussen, für die Leute, die halt nicht so aktiv sind, aber sich denken, ach so, der Erfolg kommt daher. Und das dann praktisch nachahmen.
Ja.
Mir geht's im Kleinen auch so, aber jetzt zum Beispiel, ich bin auf TikTok gar nicht aktiv. Irgendwie, das ist noch so, meine Schwelle ist dafür noch gerade so zwischen Phil im Ohr, ey, du bist ein Boomer und muss ich mir jetzt jede Plattform wirklich alle jetzt reinziehen? Ich bin noch so gefühlt dabei, Instagram richtig zu benutzen oder so. Blöd gesagt, aber und den Leuten, also ich kenn's dann selber, wenn ich sehe, hey, andere Leute sind so voll krass aktiv und bei denen läuft's bestimmt und sollte ich nicht eigentlich mehr machen? Nein, ich sollte schon mehr machen. Ich meine, ich mache auch echt wenig, aber für solche Leute oder für die ganzen anderen, so ein bisschen normaleren, macht's das eben sehr ungesund auch. Und ich find's krass, dass du das jetzt sagst. Das ist das erste Mal, dass ich das von irgendjemandem höre. Ich will nicht sagen, es beruhigt mich, weil wenn's denen scheiße geht, ist es scheiße, aber
ja, verstehe aber, was du meinst.
Ja.
Das ist aber auch, also ich kann dir nicht sagen, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ob das jetzt die Creator schuld sind, die dann sich auf das Spiel einlassen, oder eben, ob es dann doch die Plattformen mit deren unfassbar ekelhaften Algorithmen sind, die schuld sind. Aber es ist halt absolut krass. Also wenn du das ist, also das Film, was du ja auch noch von YouTube kennst, so, das ist ja dieses drauf getrimmt sein, immer in dieser Regelmäßigkeit Sachen machen zu müssen und so. Und irgendwann gehen dir am Freititi-Tag dann auch mal die Ideen aus, so, aber du weißt, du musst abliefern und so. Es ist halt einfach, es ist schon krass, was das mit einem macht, so. Und wenn du das dann in dieser hochgetakteten Form dann auch noch machen musst und diese auf dieser ganze Zeit die Leute irgendwie mitnehmen musst und du kommst dann nicht mehr zur Ruhe, das kann einfach nicht gesund sein. Auf der anderen Seite, ich hab auch Leute, Freunde, die sind so im studentischen Umfeld eher unterwegs und die leben wirklich ein ganz anderes Leben. Also da ist es auch, die sind jetzt nicht unbedingt so auf Trab dann unbedingt. Ich bin da jetzt dann quasi ja auch, also nach meinem Abi habe ich ja nicht mehr studiert da bin ich ja dann auch einen relativ unkonventionellen Weg dann quasi gegangen, indem ich dann auch direkt einfach selbstständig wurde, aber so die meine Studentenfreunde, die sind da schon entspannter, also die haben dann auch, also ne, die müssen auch lernen und alles, will ich überhaupt nicht runterreden, aber die haben dann eher noch Wochenenden auch, wo die dann mal in den Park gehen und so und dann irgendwie entspannen, und für die muss es auch alles nicht so schnell gehen, und die benutzen auch Insta eher privat und so, verfolgen so ein bisschen, was ich da mache, aber da ist, also da merke ich einfach vom Mindset und vom Kopf her, da ist es einfach ein bisschen alles gesettelter und ruhiger. Da kann man sich auch mal Zeit nehmen für eine, wenn man eine Diskussion mal hat, dann kann man da auch mal eine Woche sich irgendwie, und man muss nicht direkt innerhalb von 5 Minuten ein Statement abgeben oder sowas. So, das ist halt alles ein bisschen entzerrter. Also es hängt total von den Freunden ab, ob die jetzt im Influencer-Milieu unterwegs sind oder Creator-Umfeld oder halt nicht.
Ja, voll. Das glaube ich auch. Und vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so altersabhängig, sondern heutzutage wirklich ein bisschen so Bubble-abhängig, also in welchem Kreis bewegst du dich, weil diese Erfahrung kann ich auch total unterstreichen, dass, keine Ahnung, wenn ich mich mit meinen Jungs aus Hip treffe oder so, da wirkt das immer noch irgendwie so wie nach dem Abi, und wir machen immer noch denselben Scheiß wie damals, und es erdet auch total irgendwie einfach unter solchen Menschen dann wieder zu sein und zu sehen, dass dieser digitale fast schon Parallelwelt halt auch einfach nur so ein Ding für sich ist, wo man nicht mitspielen muss, wenn man keinen Bock hat.
Ja. Aber kennt ihr das nicht, wenn so eine Generation vorher immer zu der Generation später sagt, ja, wir damals und so, und andersrum die jüngere Generation immer den Älteren so, ja, aber hey, es ist halt nun mal so, ihr seid so und so aufgewachsen, ihr wart auch avantgardistischer oder halt anders als die davor. Also es normalisieren sich ja auch einfach neue Dinge, werden halt normaler, und diese ganzen Plattformen, diese Aufmerksamkeitsspannen und dieser Output, und immer mehr Leute werden halt zu Influencern aus dem, was gegeben ist. Also früher konntest du halt, du musstest dich bewerben und irgendwelche Sachen machen, bla bla bla, um zum Radio, zum Fernsehen, zu irgendwelchen sowas zu kommen, überhaupt etwas oder zu einer Plattenfirma zu kommen. Es gab so viele Hürden, und jetzt kann jeder das Handy anmachen, diese App runterladen und etwas kreieren. Das hat halt, das ist jetzt ganz normal. Jeder ist jetzt Sender, so praktisch, ne? Das hat halt Vor- und Nachteile, aber es ist halt, die Frage ist immer aus der älteren Generation her, so ist es schlimm oder fühlt es sich nur schlimm an? Natürlich gibt es schlimme Sachen dabei, also dieses ständig mit der Aufmerksamkeit bei eigentlich komplett unwichtigen Dingen zu sein. Also wenn du von Instagram auf TikTok springst, auf YouTube, je nachdem, was du natürlich dir reinziehst, aber du bist ja eigentlich nur am Springen, und du machst ja nichts richtig dann so, wenn du nur am Konsumieren bist, so zum Beispiel. Und eine Sache habe ich noch kurz zu sagen. Du meintest vorhin, Jonas, du hast, wenn du mal das Handy weglegst, dann fühlst du dich schon irgendwie so ein bisschen, du verpasst was. Bist du so eine, der das Handy nachts ausmacht?
Ja, das kriege ich tatsächlich hin. Ja.
Nein, Alter, ja. Ich kriege das nicht, und ich denke mir, Digga, in 100 Jahren hat keiner nachts angerufen. Warum?
Kennt ihr das? Okay, du hast es an, weil du da dann die Sorge hast, dass sich jemand anrufen könnte oder dass irgendwas
ist. Ja, und es wichtig ist, Diggi, ich krieg das nicht weg. Aber ich meine, es ruft ja keiner an, also ist nicht schlimm. Aber ich denke mir immer, ey, was für Psychopathen, die das Handy nachts ausmachen, Alter. Was soll das? Es kann doch sein, ich rufe an, Bruder. Was ist denn los mit euch? Es kann sein, ich bin irgendwo, weiß ich nicht, in Düsseldorf gefangen oder weiß der Geier. Ja, aber cool, das kriegst du hin, okay.
Ich habe ein Lifehack für dich, Pesch. Ich habe mein Handy ist an, auch, weil ich auch diese Angst habe, aber ich habe es nicht im Schlafzimmer und ich habe auch kein Ladegerät im Schlafzimmer. Das heißt, ich muss es immer im Flur laden. Und wenn es klingelt, höre ich es ja trotzdem.
Ah, du bist ja ein richtiger Suchti. Du musst ja schon so richtige Hacks anwenden.
Ja. Klar, Digga. Wie mein Leben weg? Würde nicht anders. Also ich kann auf jeden Fall auch relaten mit, ich bin ein Projekt. Also wenn ich nicht aufpassen würde, wie ich lebe, Alter. Ey, ich wäre wieder diese Ratte, von der wir schon mal im Podcast geredet haben, die einfach immer so Essen aus so alten Sachen und aus dem Kühlschrank rausfrisst und irgendwie parallel noch am Handy Stories guckt und ich würde nicht gut leben, Alter.
Una Rata.
Wenn ich nicht aufpassen würde.
Jonas, ja. Wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über dein Riesenprojekt gesprochen. Da würde ich mal gerne drüber quatschen. Krass. Klassenfahrt. Es ist eine Serie, fast nur mit Influencern. So. Das ist, glaube ich, so ein Markenzeichen. Und mittlerweile, ich glaube, ihr habt jetzt 11 Staffeln abgedreht.
Genau, ne? Ja.
Und läuft aber auch auf Join, glaube ich. Und ihr habt jetzt noch einen Kinofilm abgedreht, der, so wie ich das verstehe, auf Wikipedia dieses Jahr wahrscheinlich noch rauskommt, oder?
Genau, ja, im November, okay. Ja.
Krass, krass, krass. Und es ist im Endeffekt eine Satire oder eine, ja, ist es eine Hommage, ich weiß nicht, an Krass Schule oder so? Ist das, erzähl mal ein bisschen davon. Und wie, genau, und wie du da drauf gekommen bist, Alter. Wie geht das?
Genau, also wir hatten, Jonas und ich, damals den Gedanken, dass wir gerne mal was Serielles machen wollen, weil wir haben vorher Kurzfilme gemacht, die auch alle ein bisschen substanzieller waren, haben dann aber gesagt, wir würden gerne mal so ein Serienprojekt ausprobieren, das war Anfang 2019, also jetzt schon über 2 Jahre her, und wir haben damals beobachtet, dass sehr viel von so Berlin Tag und Nacht und Krass Schule und so, dass das in den Trends sehr weit oben war, das heißt also, es gab so ein gewisses Konsumverhalten von Leuten, die sich dafür schon interessiert haben, aber wir wollten das jetzt nicht irgendwie eins zu eins sowas machen, weil wir jetzt uns auch nicht unbedingt jetzt total verbunden gefühlt haben oder das nicht so gefühlt haben, jetzt einfach irgendwie so dieses reine, einfachere Fernsehen quasi für vielleicht auch die einfacheren Zuschauer zu machen, sondern haben gesagt, okay, wenn, wollen wir das so ein bisschen auf die Schippe nehmen oder zumindest so in gewissen Hinsichten. Und haben dann deswegen gesagt, okay, wir machen dieses Klassenfahrt-Ding. Klassenfahrt deswegen, weil wir überlegt haben, dass ja so Klassenfahrten so in diesem Schulkontext so ein bisschen diese, so eine gewisse Positiv-Assoziation hervorrufen. Also wenn es was Cooles an Schule gab, dann waren es die Klassenfahrten, wenn die nicht gerade irgendwo an die Nordsee mit Wattwanderung gemacht wurden. Und dann haben wir einfach also Freunde zusammengesammelt, einmal aus dem Influencer-Bereich gefragt, habt ihr Bock, irgendwie eine Woche mit uns auf den Bauernhof zu fahren und mal so ein Serienprojekt abzudrehen, die selber eben zum Teil Influencer waren und eben Freunde zu Kameraleute von uns, die das dann eben filmen können und so. Also so eine kleine Crew zusammengestellt.
Warst du zu dem Zeitpunkt auf YouTube schon irgendwie gut unterwegs? Oder auf
Plattform? Ja, nee. Also ich mache das auch schon Ewigkeiten, YouTube.
Okay,
also
diese Kurzfilme und so. Okay,
auch normaler Unterhaltungskontent und so, schon voll lange gemacht. Also ich hatte da auch schon irgendwie so 2 Millionen Abonnenten oder so. Also das hatte ich schon, gab alles schon. Aber genau, aber wir hatten eben Bock, mal sowas zu starten und haben dafür dann eben auch einen neuen Kanal gemacht. Und dann hat es halt echt zu der Zeit, weil es war einfach irgendwie so zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefühlt, hat es halt wirklich so voll gut funktioniert, weil auch relativ viele Streamer dann darauf reagiert haben und so. Und das dann irgendwie einfach gut polarisiert hat, so insgesamt, auch wie es besprochen wurde. Und das ist auch okay so. Also gab auch durchaus einige kritische Stimmen, was ich völlig in Ordnung finde, und man muss das Format auch nicht feiern. Also es ist total okay.
Aber das war schon so, wie ihr es haben wolltet, so.
Es war, wie wir es haben wollten. Fakt ist natürlich immer, wenn du mit richtig guten Darstellern arbeiten würdest, dann würde alles nochmal in einer gewissen Form qualitativer rüberkommen. Da kannst du so krasse Kameras haben, wie du möchtest, und da kannst du ein Setting haben, wie auch immer. Aber wenn du halt Leute hast, die das einfach nicht so oft machen und deswegen einfach jetzt nicht so begabt oder erfahren sind, dadurch hat es immer eine gewisse, ich sag jetzt mal, Trash-Lastigkeit, das passiert. Und das ist auch was, das kriegt man da jetzt auch nicht weg, aber das wollen wir jetzt auch gar nicht.
Das ist ja auch schlimm. Das Format, also dieses Scripted Reality und ihr also ihr wolltet aber schon damit, auch diese Scripted Reality Formate eigentlich hops nehmen.
Wenn man sich das anguckt, dann wird man sehen, dass alles halt total überspitzt ist. So. Also es ist halt so, das, was bei den in den Originalserien halt quasi immer so angespielt wird oder so, das übertreiben wir halt immer völlig. Und wir versuchen auch immer gewisse Stilmittel. Wir haben zum Beispiel in der ersten Staffel haben wir so Requisiten, haben wir absichtlich so überlasch immer nur gemacht. So, dann hat jemand so ein irgendwie so auf so einem Teller so ein aufgebackenes Brötchen immer nur hingelegt, und dann war es immer so, oh, danke für das. Frühstück, was du mir ans Bett gebracht hast, mega nice. Und so Kleinigkeiten einfach, wo man immer so einfach, wo man absichtlich dann auch visuell einfach irgendwie einen Fick gegeben hat, so. Mhm. Weil wir es irgendwie einfach lustig fanden. Und ist auch immer cool, dann es gab dann so Storylines, wo sich Influencer irgendwie in Unge verknallt haben oder so, was mit Montana Black hatten und so. Auch immer Sachen aus dem Influencer-Milieu quasi mit rein zu verweben, ist super lustig. Und so, wie man halt Lust und Laune hat, so. Wir haben das so geschrieben, wie wir Bock drauf hatten. Und genau das hatte dann ganz gut funktioniert. Die Kurzversion ist im Grunde dann irgendwann fanden die neuen Streaming-Plattformen wie Join und vorher auch Pantherflix, mit denen wir am Anfang zusammengearbeitet haben, fanden das super spannend. Jetzt gerade ist quasi das Modell, dass wenn eine Staffel rauskommt, die erste Folge kommt dann auf YouTube und alle Folgen sind dann schon auf Join abrufbar. Peu à peu werden die Folgen dann weiter auf YouTube hochgeladen. Einfach weil es so cool ist, weil man auf YouTube diese Community hat, wo die Leute auch kommentieren können und immer schreiben können, 907H, was ist da passiert und so. Das geht halt auf Streaming-Plattformen nicht. Wer aber Bock hat, das quasi direkt durchzubingen, kann das eben schon auf Join tun. Also für mich auf jeden Fall ein ganz synergiebiges Konzept. Klar ist, dass die Aufrufe nicht mehr so stark sind wie früher, weil du kannst erstens einen Hype nicht so lange halten und zweitens ist klar, dass eben auch einige das eben schon auf Join dann ganz angucken und die Folgen dann nach hinten hin auf YouTube halt nicht mehr so hohe Aufrufzahlen haben. Genau. Und weil es aber eben gerade die ersten Staffeln halt schon so ein Phänomen waren von den Aufrufzahlen, so da haben viele Folgen so im Schnitt immer 2-3 Millionen Aufrufe gehabt, was halt echt crazy war, irgendwie für so ein fiktionales Serienformat, wo die Folgen dann eben schon so um die 15 Minuten gingen, haben wir dann eben Anfang letzten Jahres unter anderem das auch mal bei einer größeren Produktionsfirma gepitcht als Kinofilm. Die fanden das super spannend, haben gesagt, würden wir gerne umsetzen. Genau, dann haben wir angefangen mit einem Drehbuchautor das zu entwickeln, Jonas und ich. Und das ist jetzt dann dieses Jahr im April und Mai in Kroatien produziert worden und geht jetzt im November in die Kinos.
Ist das eine Weiterentwicklung quasi auch von der Machart oder inhaltlich von der Serie oder habt ihr versucht quasi einfach, oder ist es vielleicht auch, man macht es ja oft so, dass man irgendwie so eine Serie hat und dann gibt es als Finale quasi nochmal den Kinofilm oder so, weil ich kann mir auch vorstellen, nach 10 Staffeln, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir würde es halt glaube ich, irgendwann so gehen, dass ich halt denke so, okay, jetzt muss ich irgendwie weiterziehen, künstlerisch. Ist das vielleicht auch so ein Finale oder so?
Ein Finale ist es nicht. Ich kann nicht sagen, wann Kraschissenwald aufhört, aber es ist auf jeden Fall so, dass jetzt auch die letzten beiden Staffeln nicht mehr von Jonas und mir geschrieben wurden, sondern von einem guten Freund, der auch selber beim Theater ist und mitspielt, der schreibt das gerade weiter, weil das stimmt schon. Also man kann auf Ewigkeiten kann man das nicht die ganze Zeit machen, da wird man wahnsinnig. Das ist gut, wenn man sich da ein bisschen abwechselt. Wir schaffen Abwechslung, weil wir alle paar Staffeln den Cast durchwechseln, also sind wieder ganz neue Leute dabei. Es ist alles so ein bisschen ins Ad absurdum getrieben, weil das ist, die sind immer auf Klassenfahrt, was so ein Flick, so, warum gehen die nicht mal zur Schule? Die sind die ganze Zeit unterwegs, so. Deswegen, also alleine das Beste ist halt schon
rausgepickt.
So.
Rausgepickt.
Genau. Aber das ist halt auch, das gehört irgendwie dazu und das so ein bisschen dann mit diesem Humor zu nehmen, es ist im Endeffekt, du kannst unendlich viel aus diesen ganzen Coming-of-Age-Sachen rausschöpfen. Du hast so viele Themen, was Jugendliche irgendwie interessiert, dass du in jeder Staffel aufs Neue irgendwelche Sachen aufgreifen kannst. Und klar, manches wiederholt sich auch irgendwo. Das ist klar, aber das stimmt schon, der Kinofilm soll schon so ein bisschen auch einfach so nochmal eine gewisse Krönung von dem Ganzen sein. Im Grunde, wir haben auf der einen Seite sind manche Leute aus dem Cast mit dabei, zumindest so als Nebenfiguren, quasi als Teil der Klasse. Und sonst ist das Konzept des Kinofilms halt schon das von der Serie auch. Das heißt, wir haben eine Klasse, die auf Klassenfahrt fährt, haben 4 große Hauptfiguren und nicht wie in der Serie 12 oder 13, weil du es in einem Film halt einfach nicht erzählen kannst, so viele. Und genau, es geht da um das, was die auf dieser Klassenfahrt, das Abenteuer, was sie da erleben. Ja.
Wie viel Know-how oder ja, Leute oder so habt ihr noch so dazu geholt, um den Kinofilm zu machen? Von der Serienproduktion auf Kino?
Ein großer Unterschied, das haben nicht wir selber produziert, sondern das wurde eben von einer Produktionsfirma produziert. Also da stehen die Leonine Studios hinter, die haben dafür Odeon Fiction, heißt die Produktionsfirma, und die haben dann wieder eine ausführende Produktionscrew in Kroatien gebucht. Also am Set waren immer so 30 bis 40 Leute. Bei Kraschissenfahrt haben wir eine Crew von ungefähr 10 Leuten. Da waren es halt 40 Crewleute oder so. Also das war halt viel größer, weil es halt auch einfach Kinofilmqualität haben musste. Also es unterscheidet sich schon auch von der Serie, wie es produziert wurde, auch von der Qualität, wenn man sich das am Ende anguckt. Das schon.
Wie viel davon habt ihr aber so mit reingeworfen?
Wir haben, also in der kreativen Entwicklung waren wir komplett mit dabei. Ich war auch einer der Hauptdarsteller. Jonas war Creative Producer quasi, also hat eben auch super viel dann mit reingegeben. Wir haben die Story entwickelt.
Ach, cool.
Und jetzt sind wir auch demnächst auch wieder dann mit im Editing und geben da Feedback zu und so. Also okay. Im Endeffekt haben wir schon bei den meisten Sachen so das letzte Wort, weil wir eben auch Schöpfer der
Serie
letztendlich sind. Und,
das klingt so geil.
Ja. Nee, ist schon
oder
cool.
Also wenn ich das höre, geht mir das Herz auf.
Ist geil und was ich vor allem bewundere, ist so, der unternehmerische Mut dahinter. Also es ist irgendwie was mir, glaube ich, fehlt. Oder was ich so, ich weiß nicht, ich hatte auch so Unternehmer, also ich, meine Geschichte war dann so ganz grob zusammengefasst, meine unternehmerische, dass ich halt dann über Waititi ja auch Mediakraft mit aufgebaut habe, was einfach krank krass war, also das ging hoch bis hin zu, dass man sich irgendwie mit, ich glaube, ein Typ, den wir getroffen haben, der hat Endemol weltweit mitgegründet, den habe ich dann in Cannes getroffen, so ein Multimilliardär, der meinte, während er seine Auster geschlürft hat, so Phil, you're 24, looks like things are going very well for you. So, und ich dachte so, Alter, in was für einem kranken Film bin ich da drin?
Ja.
Und dann kam aber ja dieser ganze krasse Abstieg quasi, wo dann irgendwie Hashtag Freiheit, Unge, und dann ich mich auch irgendwann gefragt habe, Alter, was machen wir eigentlich da bei Mediakraft? Was ist eigentlich unser Produkt? Was liefert Mediakraft eigentlich den Künstlern? Und natürlich war das, ist es jetzt nicht alles einseitig, da waren schon ganz viele tolle Sachen, aber es ging halt auch so schnell, dass halt sich auch viele Fehler ins System so quasi eingeschlichen haben. Und dann habe ich irgendwie, dann ging Mediakraft so ein bisschen kaputt, ist so zerbrochen. Ich bin da raus und ich habe für mich auch entschieden, so das unternehmerisch ist irgendwie nicht so meins. Ich will irgendwie einfach nur Videos drehen. Und jetzt gerade bin ich aber wieder an so einem Punkt, wo ich auch merke so, ey, das ist irgendwie beides in mir drin. Und ich will auch beides machen, aber ich finde so, es ist total bewundernswert, wenn ich dir so zuhöre, ich finde, da gehört ganz viel Mut dazu. Also du hast dein Baby, du hast krass Klassenfahrt, du baust das auf und dann musst du ja entscheiden, okay, ich gebe das jetzt ein Stück weit auch aus der Hand und weiß ja nicht, was passiert. Das sind Leute, die kenne ich nicht, weiß nicht, was sie daraus machen werden. Am Ende gucke ich natürlich drüber, aber ich finde, man muss mutig sein, sowas auch aus der Hand geben zu können. Und das finde ich irgendwie krass, dass du das kannst. Und würde mich auch interessieren, wie du darüber denkst.
Ja, also genau, also danke erstmal für die netten Worte. Genau, also so ein bisschen, wenn man da unternehmerisch also denken möchte, dann ist es natürlich so immer eine Frage der Skalierbarkeit. Und wenn du dann ewig in einem Format rumarbeitest, so, also wo es da auch dann, also mehr als jetzt der Kinofilm geht dann eigentlich nicht mehr. So, mehr kannst du dann auch nicht mehr machen. Ich glaube auch weiterhin an das Format und es soll auch weiter noch von mir aus mehrere Jahre Leute unterhalten, so, aber du möchtest ja auch irgendwann mehr machen. So. Und deswegen haben wir für uns auch gesagt, also innerhalb des Unternehmens sind wir selber Kreativdirektoren quasi angestellt als Kreativdirektoren und was wir eben im Kern vor allem machen, ist halt die ganze Zeit Formate zu entwickeln, irgendwo zu pitchen, dann dazu Folgen zu schreiben, Skripte zu schreiben, Drehbücher zu schreiben und zu gucken, was daraus wird. Wir haben da jetzt ja noch so, dieses Format Villa der Liebe, das auf TV Now läuft und auf YouTube, das so ähnlich ist. Also das war ursprünglich als Bachelor-Parodie angelegt, jetzt macht das so ein bisschen mehr noch. Aber es ist im Grunde auch schon wieder so eine Art Satire-Parodie-Format mit einer ähnlichen Basis wie Krassenfahrt, eigentlich auch mit Influencern besetzt. Haben jetzt Anfang des Jahres eine neue Serie produziert, die toxisch heißt, die wir nur mit Darstellern produziert haben, auf einem höheren Produktionsniveau. Da sind wir mal sehr gespannt, das ist gerade im Schnitt und im Grunde sind wir gerade dabei, noch weitere Formate zu entwickeln die ganze Zeit. So, es ist auch gerade einfach ein absolutes Content-Zeitalter, super viele Plattformen, auch was es da alles gibt, die jetzt gerade auf den Markt kommen, versuchen sich da irgendwie so eine gewisse Führungsposition irgendwie zu erarbeiten. Deswegen ist gerade einfach so eine super große Nachfrage danach, Content zu machen. Das wisst ihr ja auch einfach. Und deswegen, ja, es ist eine coole Zeit, um kreativ zu sein. Ich glaube, es ist sicherlich auch viel Vitamin B irgendwie und wie sehr die Leute auch an einen glauben. Das ist auch noch das Schwerste. Aber das macht gerade schon als Content Creator, eigentlich macht die Zeit gerade schon recht viel Spaß, wenn man auch genug Zeit dafür hat, die Sachen vernünftig zu entwickeln. Ja.
Hast du irgendeinen.
Ja, es ist krass, weil du sprichst gar nicht drüber, wie viel Mut es meiner Meinung nach auch erfordert. Also. Auch in deinem Life-Goals-Video hast du ja auch erzählt, dass du einfach quasi das meiste von dem, was du damit verdienst, auch einfach wieder in die Projekte investierst. Und ich finde, das ist einfach auch mutig. Also es ist einfach so,
der sitzt da, okay,
wir so machen das jetzt
locker.
Und du redest da sehr, sehr locker drüber. Und ich als Fast-Boomer und Pesch als Boomer, wir denken uns so, krass, woher nimmt er die, woher nimmt er einfach die Balls, zu sagen, ich mach das jetzt einfach, wird schon klappen. So, das finde ich krass.
Ja, ich kann
auch nicht.
Aber, danke dir auf jeden Fall.
Ey, Leute, so bin ich. Also, was soll ich dazu erzählen? Das ist einfach.
Der Jonas hatte mich unternehmerisch, als er das Wort skalierbar gesagt hat. Da ist immer, ist
ja,
bei
ja,
mir immer,
wir
da bin ich immer sofort dabei.
Steigen ein. Du redest immer von wir. Wer ist denn wir?
Also genau, also im Kern Jonas und ich haben die Firma Moonvibe damals vor 2 Jahren dann eben auch im Rahmen von Krass Klassenfahrt gegründet. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade sind wir so 16, 17 Leute, also schon ein recht großes Team. Wollen natürlich auch weiter wachsen, soweit es möglich ist irgendwie, aber auch immer im Rahmen, dass es cool bleibt. So. Also ich habe so hier und da das auch mal ein bisschen verfolgt, wie das so gerade bei anderen Unternehmen abgelaufen ist. Und was ich halt schrecklich finde in der ganzen Medienbranche, deswegen finde ich es auch teilweise, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich mir nichts zerbauen möchte, aber es ist manchmal schwierig mit diesen eben sehr konventionellen und auch sehr konservativen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die aus dem TV kommen oder aus dem Kino, wo auch immer. Die sind das halt gewohnt, erstmal das alles sehr, 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 und erst recht die Öffentlich-Rechtlichen, auch jetzt no fronting, aber die wissen es selber, die brauchen für alles super lang und die ganzen Stoffe, die man denen einreicht, werden immer weitergegeben und alle Leute geben irgendwie so ein bisschen was dazu, haben aber auch nicht wirklich das Gefühl, das Projekt richtig zu verantworten und dann ist es auch irgendwie, teilweise hat man das Gefühl, auch dann wieder scheißegal, die geben nur irgendwas mit rein, dann kriegt man am Ende das ganze Ding wieder mit 1000 komischen Punkten, die man nicht mehr nachvollziehen kann, obwohl man selber ja eigentlich Schöpfer des Produkts ist und denkt, ich weiß, was cool ist, ich bin an der Generation dran, ich weiß, was das Publikum möchte und nicht ihr. So, und die sind ja dann, das sind ja dann nicht mehr Boomer, sondern das ist ja nochmal eine Generation davor oder zwei davor. Und das ist dann teilweise einfach so extrem lähmend. Deswegen ist halt für uns auch so im Anspruch total, dass wir es super gerne hinkriegen würden, dass wir möglichst viele finanzielle Freiheiten haben. Das heißt, sobald die Firma im Grunde Gewinne erwirtschaftet, ist es cool, die in eigene Projekte wieder zu reinvestieren, weil der normale Weg ist ja, entweder hast du jetzt einen zum Beispiel einen Streaming-Partner oder irgendwer, der dir das Format abkauft oder dir einfach Geld dafür bezahlt, dass du es produzieren kannst. Oder du brauchst Filmförderung vom Staat so. Beides bedeutet aber, du musst denen zeigen, was du machen möchtest und die müssen es okay finden und die dürfen ihren Dreck dazugeben. Und das ist nervvoll, weil so, wenn wir bei Krass Klassenfahrt das immer mit durchgegeben hätten bei allen, so was die dazu sagen, hätten wir niemals die Sache machen dürfen und so. Klar, es wäre auch vielleicht mal gut gewesen, das eine oder andere Thumbnail zu verbieten, verstehe ich. Aber trotzdem ist es so, dass da wäre sowas Lasches bei rumgekommen und es ist viel cooler, einfach das zu machen, worauf du Bock hast und was dir dein Bauchgefühl sagt. Und deswegen war es halt auch cool, jetzt Anfang des Jahres einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt uns jetzt hier Betrag XY haben wir jetzt einfach fest im Unternehmen, das können wir jetzt investieren, um jetzt irgendwie 10 Drehtage zu haben mit einer ganz coolen Crew und die Darsteller gut bezahlen zu können und einfach selber was machen zu können und schneiden jetzt die Serie selber und verkaufen die dann erst, als quasi vor mit einem Pitch-Deck irgendwo hingehen zu müssen und darauf zu hoffen, dass sie irgendwie sagen, ja, ist okay, aber bitte ändert das und das und das und das. Das ist todesanstrengend und es bringt auch niemandem was. Deswegen auch die wie zumindest früher, ich habe das so ein bisschen verfolgt, Netflix gearbeitet hat und eben verglichen auch damit, wie das hier teilweise funktioniert, ist schon sehr fortschrittlich, wobei ich jetzt auch mittlerweile gehört habe, dass es auch da schon wesentlich komplexer wird und super viele Schleifen durchläuft, ist ja auch okay, aber es ist so, gerade in Deutschland fehlt immer super krass der frische Wind und der Innovationsmut und ich verstehe nicht, woher das kommt. So der ganze digitale Markt und auch die Medienbranche, die hängt so sehr dem internationalen Markt hinterher. Und das checkten die in Deutschland einfach nicht, weil die ganzen Leute, die Entscheidungsträger sind, sind reiche Säcke, alte reiche Säcke. Ich meine niemanden persönlich, falls der Podcast von irgendwem davon gehört wird.
Ich meine jeden Einzelnen.
Aber es ist so.
Er meint genau dich.
Ist so klar, warum das alles nicht funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum sich da nichts ändert. Deswegen hoffe ich, dass Leute wie wir, die diesen frischen Wind irgendwie mit reinbringen können, dass wir irgendwann selber vielleicht Entscheidungsträger sein können und checken, was damals falsch lief und das anders machen können.
Moonvibe.
Word, ja. Also ich kann das auch voll gut verstehen. Ich kann auch diesen krassen, also ich weiß auch noch, dass es auch damals in der Waititi-Zeit, es ist ja schon so viel besser geworden. Also wenn du unsere ersten Erfahrungen mit dem Zusammentreffen von uns auf die Medienbranche mitbekommen hättest, dann würdest du denken, Alter, was für eine geile Zeit jetzt. Weil es war einfach so gar kein Verständnis. Also es war wirklich literally das, was man jetzt als Joke machen würde. So dieses, ja, YouTube, sind das diese lustigen Katzen? Das sind die Sprüche, die wir wirklich gehört haben. Die wirklich, also das war wirklich das Bild von YouTube. Und das ist ja zumindest komplett aufgehoben. Also ich glaube, so selbst jeder alte, weiße Mann versteht mittlerweile, dass er eigentlich ein System aufrechterhält, was nicht mehr zeitgemäß ist. Und jetzt ist es eher so eine Strukturgeschichte, dass zum einen die gar nicht die Motivation haben, weil sie halt sagen, ey Leute, für mich läuft's. Also ich habe jetzt nicht mehr vor, in den letzten 3 Jahren vor der Rente da irgendwas dran zu ändern. Das könnt ihr dann mal machen, wenn ihr am Drücker seid. Ja, und ich glaube, das ist jetzt einfach nur, es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit. Und ich glaube, was wir halt alle so ein bisschen akzeptieren müssen, ist, dass dieser revolutionäre Gedanke, mit dem damals auch YouTube und die ganze neue Medienwelt quasi so entstanden ist, so dieses TV ist tot in 10 Jahren, so passiert es halt nicht, sondern es passiert quasi über eine gesamte Lebensgeneration hinweg. Aber ich frage mich auch, wann dieser entscheidende Punkt ist, wo auch all diese Machtpositionen einfach mal sagen, mit 90 ist Zeit für Rente oder so. Wann kommt der? Das könnte man ja mal ausrechnen. Und sich darauf vorbereiten. Ja, aber spannende Zeiten und ich verstehe, und ich finde es geil, dass du diesen Drive halt hast. Also, und ich habe auch das Gefühl, auch das ist so ein Generationsding, was halt immer mehr zunimmt. Das ist ja jetzt nicht nur im Bereich der Medien, sondern auch überhaupt in jedem gesellschaftlichen Bereich ist gerade so ein absoluter Drang nach Veränderung, der ja auch vollkommen nötig ist, um die Welt am Laufen zu halten. Ist das auch ein Thema, was dich beschäftigt? Also sprich Nachhaltigkeit? Ja.
Es ist auf jeden Fall, es ist super spannend und ich glaube, du kannst sogar heutzutage in den meisten Fällen, wir haben uns jetzt so ein bisschen mal mit so Fashion-Sachen und so beschäftigt und du kannst, glaube ich, heutzutage fast gar nicht mehr gründen, ohne nicht zumindest minimal so einen gewissen Teil in diese, in so eine Unternehmens-DNA mit einzupflanzen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Natürlich auch aus ethischen Ansichten, aber auch generell ist es total wichtig. Das ist jetzt in unserem Fall tatsächlich explizit nicht so einfach. Wenn wir das ehrlich bewerten, ist es teilweise sehr problematisch, was wir machen, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel demnächst wieder was in Kroatien produzieren und die ganzen Leute fliegen dann dahin. Also CO2 fußabdruckmäßig sind wir voll am Arsch und es ist scheiße, was wir machen. Wir beschäftigen uns durchaus damit. Es ist eine absolute Abwägungssache und wir versuchen Sachen immer mal. Wir haben zum Beispiel einmal, so wie das wohl auch James Cameron zum Beispiel an seinen Sets immer macht, nur mit veganes Catering haben wir das auch mal probiert. Und wir haben super viele mittlerweile, unsere gesamte Crew eigentlich vegetarisch oder vegan. Und dann geht es aber schnell los, dass der ein oder andere verwöhnte Influencer, der dann doch auch dann irgendwie seinen Lammkotelett essen möchte, ist ja auch okay so, aber der dann schnell sauer wurde oder gesagt hat, ich komme nicht nochmal auf die Produktion, wenn es kein Fleisch gibt und so. Das ist nicht so leicht, man muss das dann einfach irgendwie für sich priorisieren, was einem wichtig ist.
Habt ihr dann mit Sehun gemacht? Nein, Spaß, Sehun, bester Mann, Bruder, Liebe geht raus, es war Spaß. Bester Mann. Ohne Witz, bester Mann.
Ja, super cool, so ein guter Schauspieler auch. Es hat super viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Freue mich sehr zu sehen jetzt demnächst, wie das zusammen wird. Viel spannender finde ich, und das, was wir, glaube ich, am ehesten machen können, ist zu überlegen, wie kann man das in die Stoffe einarbeiten. Also wie kann man wirklich, gerade weil wir ja junge Leute erreichen, wie kann man da am besten was mit auf den Weg geben? Und das ist super schwierig, weil du musst es halt hinkriegen. Es geht jetzt gar nicht nur um irgendwie Vegetarismus oder Veganismus, sondern alles, was im Grunde mit Umweltschutz zu tun hat, ist erstmal auf den ersten Blick ein bisschen uncool. So. Also da gibt es noch voll wenig, angenommen, man glaubt jetzt an Elektromotoren und so, dann ist Tesla vielleicht eine der wenigen Brands, die geschafft haben, was zu schaffen, was irgendwie gut für die Umwelt ist und trotzdem irgendwie cool ist, wenn man sagt, ich habe Bock, einen Tesla zu fahren. Das ist aber voll das Einzelszenario. Die meisten Sachen, die irgendwo gemacht oder geschaffen werden, sind erstmal uncool.
Was mit Umwelt Öko, zu tun hat. Das Wort Öko klingt schon so ekelhaft.
Genau, genau.
Es ist so toll, aber es klingt so scheiße.
Todes. Und es ist auch nicht das Richtige, irgendwie jetzt irgendein Öko zu sein, der den Leuten quasi so plakativ sagt, mach das und das und das, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich schon in der Message, dass es cool bleibt und dass es für jeden nice ist, aber dass man trotzdem versteht, man sollte was ändern. Oder man ist es okay, weil es auch nicht bedeutet, dass man irgendwie Abstriche machen muss, es ist nur eine Veränderung des Lebensstils oder so.
Aber macht ihr das? Also kriegt ihr das hin, das irgendwie einzubauen?
Wir versuchen es. Ja. Eher so auf subtilere Art und Weise. Aber genau, wir versuchen das auf jeden Fall. Es ist aber nicht einfach. Es ist auf jeden Fall nicht einfach.
Was ich aber gesehen habe bei euch, das ist so krass, Alter. Ihr gebt ja auch echt manchmal keinen Fick, glaube ich. Ihr habt diese Produktplatzierung mit diesem Handy, Staffel 10. Ich habe echt. Also da musste ich schon krass lachen, weil ihr habt halt so einfach. Don't give a shit. Und mit dieser Hülle, die ihr dann hinschmeißt und dann einfach diese Werbung. Also, ihr zieht das aber halt durch. Aber das
ist ja seit Staffel 1 der Running Gag, oder?
Ja, genau.
Oh, guck, das habe ich nicht gesehen. Echt? Ja, ja. Ist das auch?
Ja, ja, schon in Folge 1 einfach krass. Nur. Wir haben einer der lustigsten Running Gags.
Es ist witzig, weil wir haben einfach eine Staffel mal gehabt, wo wir nicht mit denen zusammengearbeitet haben und dann waren in jeder einzelnen Folge Top-Kommentar, war dann immer, wo ist Rhino Shield? Wo ist Rhino Shield? Die Folge ist scheiße ohne Rhino Shield. Ich meine, schaff mal diesen Produktcase für Werbung, wo die Leute darum betteln, dass wieder eine Produktplatzierung passiert. Das ist schon witzig. Ja.
Darf ich mal fragen, was du, hast du irgendwie so, was heißt Vorbilder, aber welche Serien feierst du denn persönlich irgendwie?
Es ist super schwierig. Also ich verfolge die meisten, schon die meisten von diesen Coming-of-Age-Serien, weil das auch ist, was wir am ehesten machen. Also auf Netflix und so, jetzt zum Schluss, zuletzt hatte ich mal Euphoria gesehen auf Sky lief das, glaube ich. Die fand ich ganz cool so. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, oder jetzt gerade Panic, weiß nicht, ob ihr das kennt, auf Amazon Prime, ist jetzt auch eine neue Serie, recht erfolgreich auf jeden Fall. Ich komme gar nicht so viel gerade zum Seriengucken. Und so absolut so zum Chillen ist Modern Family, finde ich voll chillig so und witzig.
Ja.
Bin auch gerade wieder
da sind
voll
wir uns, glaube ich, einig. Ja,
wieder am Nachbauen, Nachholen gerade voll.
Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich interessiert.
Hau rein. Also wir haben noch Fragen. Wir sind noch nicht am Ende.
Wir haben noch Fragen. Also bisher habe ich vor allem halt rausgehört, dass Jonas für dich so eine krasse Schlüsselperson ist, die dich sowohl irgendwie psychisch in diesem ganzen Business irgendwie auf dem Boden hält und auch ausgleicht. Und du meintest auch in deinem Fall, ist so super. Also ich weiß jetzt nicht, ob es super chillig ist, aber es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, mit einem Freund zusammenzuarbeiten. Mich würde es allgemein quasi interessieren, ob es noch weitere Schlüsselpersonen bei dir in der Firma oder für dich in deinem Leben gibt, die dir das ermöglichen, was du machst. Und ob das dann auch teilweise Konflikte, also oder was so die Konflikte sind, die dann daraus entstehen, also aus dem Business, Freundschaft, verschwimmt Ding und wie du damit umgehst?
Ich werde auf jeden Fall meinen Eltern den Podcast später rüberschicken. Jetzt fühle ich mich fast schlecht, wenn ich meine Eltern nicht erwähne. Deswegen auf jeden Fall liebe Grüße auch an die. Also ist natürlich auf jeden Fall so, dass ich da auf jeden Fall dass die schon irgendwie hinter mir stehen. Zumal die eigentlich so den akademischen Weg gegangen sind und von mir total erwartet haben, erstmal, dass ich studiere. Und das war schon auch für mich eine lange Zeit, um die da auch umstimmen zu können. Jetzt sind die auch zufrieden oder ist okay, was ich mache so. Aber es ist, glaube ich, am Anfang für viele nicht leicht. Für viele, die Influencer, die sagen, sie wollen jetzt nicht weiter studieren oder irgendwas machen. Aber ich glaube, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich weiß so ein bisschen gerade vom Pensum, wie viel das auch ist, glaube ich, wüsste ich zum Beispiel, dass ich jetzt gerade absolut nicht in der Lage dazu wäre, jetzt, wenn man mal so diesen irgendwie Liebesaspekt mit reinnimmt, so eine Beziehung zu führen. Das wäre einfach unmöglich, das zu machen, also zeitlich so, es wäre einfach nicht drin. Da müsste ich sonst beruflich einfach Abstriche machen, aber ist auch okay gerade in der Lebensphase. Das muss sich natürlich irgendwann mal ändern, aber jetzt gerade sehne ich mich jetzt auch nicht irgendwie besonders danach, aber ich weiß auf jeden Fall früher, dass es sehr zu Konflikten geführt hat, als ich noch eine Beziehung hatte und da habe ich noch weniger gemacht und als ich dann irgendwann dann eben Single war, habe ich so gedacht, okay, jetzt kann ich ja alles endlich machen, worauf ich Bock habe, so im beruflichen Kontext und das mache ich jetzt gerade auch. Das bedeutet in der Hinsicht dann schon so ein bisschen Abstriche, aber das ist jetzt gerade nicht schlimm, also das stört mich jetzt nicht großartig. Genau, jetzt aber so entscheidende Leute in meinem Leben jetzt irgendwie, die jetzt irgendwas bahnbrechend verändert haben, würde ich jetzt sagen, gab es dann jetzt nicht.
Krass, aber das ist ja dann schon eine extrem starke Verbindung wahrscheinlich mit Jonas? Oder sind deine Eltern da auch quasi, also ich kenne es so von meiner Mama, die hat mich immer so mental extrem supportet. Also schon immer gesagt, Philipp, du musst Schauspieler werden, unbedingt. Ja, aber Mama, ich muss doch auch auf Sicherheit. Ist egal, das wird. Du bist so gut. Das, ja. Das war so meine Mom.
Ja.
Und aber nicht, also nicht aktiv. Also er hat jetzt nicht irgendwie, also ich kenne das auch öfter mal, gerade bei YouTubern, dass irgendwie auch die Eltern, was weiß ich, business-technisch supporten, da irgendwie einführen oder auch kreativ irgendwie was mithelfen oder so. Ist das bei deinen Eltern auch so oder ist es quasi literally just Jonas und du und ihr kämpft euch durch den Rest der Welt?
Das geht lustig, das geschaut. Nee, aber es ist eher so, also ich wurde schon sehr so in die Richtung erzogen, dass ich irgendwie selber dazu gucken musste, mein eigener Glücksschmied bin so und sehr so selbstständig erzogen. Also ich war jetzt auf jeden Fall niemand, der zum Fußballtraining gefahren wurde oder sowas in die Richtung. So, wenn ich Fußball machen möchte, soll ich selber fahren, aber dann auch richtig so. Also es war schon so eher dieser Erziehungsstil. Aber es ist, glaube ich, auch rückblickend dann ganz gut so. Also bin ich ganz happy, dass das dann so passiert ist. Aber ich hatte da jetzt auch nicht die Eltern, die das jetzt irgendwie für mich, die irgendwie gesagt haben, mach das jetzt mal so. Aber krass, wenn ich Fragen habe oder so, dann kann ich auf jeden Fall oder Sorgen habe, kann ich immer auf die zukommen. Also ich weiß, ich kann auf die zählen.
Also du hast die Nummer deiner Eltern, okay, das ist cool.
Genau, ja.
Und du machst dein Handy aber nachts aus, falls ich mal anrufen, bist du
raus? Da habe ich keinen Bock drauf, dass sie anrufen. Okay, ja, ich bin raus.
Ich habe eine Frage an dich, was mich immer so eigentlich bei allen interessiert, die so in der Branche, oder allgemein ist, was denkst du, was du am allerbesten kannst? Von allen Fähigkeiten. Ich habe auch gesehen, dass du zum Beispiel Klavier spielst, also du machst auch Musik oder so, singst du auch?
Aber der hat extrem Untalent. Also ich bin musikalisch wirklich ein absolutes Wrack. Das
okay, zählt dann nicht. Dann das schon mal nicht.
Ich würde sagen, so gerade ist vielleicht so meine größte Stärke, Geschichten zu entwickeln und an Sachen zu schreiben. Das macht mir schon super viel Spaß, was in die Richtung zu machen. Aber da brauchst du einfach auch die Zeit und die Ruhe für, um was wirklich Cooles zu entwickeln. Bei uns sind die meisten Projekte eher ein bisschen Zeitdruck und muss schnell gehen. Da kannst du halt nicht alles dann drauf geben. Aber ich glaube, das so ein bisschen und sicherlich auch ein bisschen so, dass du, ich glaube, du musst einfach grundsätzlich auch, braucht man eine ganz okay Menschenkenntnis oder muss Menschen okay einschätzen zu können, dass du nicht, du darfst halt, wenn du jetzt ein kompletter Wichser wärst oder so, dann würdest du auch, also bei uns lebt auch viel davon, dass die Leute, die zu den Projekten kommen, auch alle danach sagen, ich habe Lust beim nächsten wieder dabei zu sein und ich möchte das mitmachen und so, die sind alle, fast alle immer wieder down dazu und ich glaube, da ist es einfach cool im Menschenumgang halbwegs kompatibel zu sein. Nicht, dass das jetzt meine große Stärke ist, so, ich glaube, das ist auch wichtig einfach.
Vielleicht. Aber gibt es da auch Konflikte? Also ich meine, ich kenne das auf jeden Fall aus meiner, ich finde es extrem anspruchsvoll, kreativ zu arbeiten und trotzdem unternehmerisch zu arbeiten, weil wir halt so, also Pesch und ich hatten uns gestern noch drüber lustig gemacht, dass wiederum ein anderer Künstlerfreund von mir meinte, so, es gibt keine konstruktive Kritik, weil wenn dir jemand konstruktiv sagt, dass dein Produkt, wo du dein Herzblut reingesteckt hast, nicht gut ist, dann tut es immer weh. So. Und dann meinten wir sogar so, Alter, dann sag's mir wenigstens in die Fresse, sodass ich zumindest das Recht habe, wütend zu sein, aber sag nicht so, okay, pass mal auf, also was ich gut fand, war das. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich es schauspielerisch nicht so toll fand. Aber ich finde es toll, dass ihr euch Mühe gegeben habt.
Nee, das
krass meine ich jetzt ganz konstruktiv.
Ja, das Schlimme ist ja, dass man sagt, Digga, dann sag's mir wenigstens nicht objektiv. Sag's mir subjektiv, genau. Dann hast du wenigstens was von deiner Persönlichkeit reingesteckt in diese perfekte Kritik.
Ja. Ja. Weißt du so? Ja.
Pass mich nicht einfach ab mit, also objektiv betrachtet, ja, das ist. Ja,
also gut, müsst doch auch irgendwie, auch sowas muss doch passieren, oder? Ihr müsst ja auch mal einen Regisseur haben, der seinen roten Schal nach hinten schwenkt und sagt, so möchte ich nicht arbeiten.
Ja, aber die sind doch die
nicht
die
mit
macht
mir.
Doch, ihr macht doch die Regie. Außer da jetzt, ihr habt mal eine mitgenommen in eine Staffel, vierte, fünfte Staffel, was ich gelesen habe. Habt ihr noch eine Co-Regisseurin oder Co-Drehbuchautorin? Weiß ich nicht mehr. Und für den Film habt ihr bestimmt jemanden engagiert nochmal, oder? Ist einfach nochmal.
Genau, da hat jemand anders Regie geführt. Ja, also riesige Konflikte gab es da jetzt noch nicht. Also ich meine ganz klar, als wenn du mit Influencern in so eine Location fährst und du bist da für 6, 7, 8 Tage, da gibt es immer untereinander immer mal wieder Stress oder so. Das ist normal, das würde auch bei einer normalen Klassenfahrt so passieren. Und
so, und die wollen wir hören.
aber
investigativ.
Da sind Jonas und ich auf jeden Fall nicht wahnsinnig involviert drin. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, da irgendwie drüber zu stehen und versuchen einfach da so ein bisschen wie so, wie hießen die in der Schule, die immer in der Klasse die Streits klären mussten. Das war Streitschlichter, genau. Als Streitschlichter so ein bisschen zu fungieren. Bisher ist es nicht total eskaliert. Es gibt Menschen, die ich abgrundtief hasse, wirklich. Das gibt's absolut wirklich. Und
seit dem Dreh?
Nein, nicht nur seit den Drehs. Also es gibt's.
Nee, ich meine, aber bei den Drehs gab's dann welche, wo du gesagt hast, alle.
Ja, das echt? Gibt's auf jeden Fall. Absolut. Oh. Das ist normal. Ich glaube, du kannst nicht alle Leute mögen. Ich glaube, das ist. Ja,
hast du zwei Leute, hast du ein Problem. Das ist immer so.
Ja.
Ja.
Nee, und damit kommst du aber auch scheinbar extrem gut zurecht, dann halt zu sagen so.
Guck dir sein Face an, Digga. Der ist die Ruhe in Person.
Ja, du bist schon sehr zen. Also
ich bin sehr verschwitzt auch einfach gerade. Das ist so fucking heiß, man. Das sind irgendwie fucking 50 Grad oder so hier in der Wohnung.
Dachgeschoss?
Ja.
Ja, aber das ist doch noch schlimmer, Bruder. Was ist denn los? Was war denn das jetzt für ein Argument dafür?
Was?
Was war das für ein Argument? Ich bin total entspannt, weil hier ist 80 Grad.
Was? Ich find nicht entspannt aus. Ich finde, ich sehe einfach heftig durchgenommen aus.
Ich finde dein Gesicht sehr, sehr entspannt.
Also für unsere Verhältnisse. Pesch, das ist das Problem. Wir haben einfach eine andere Bewertungsmatrix, was entspannt angeht.
Ich habe über die, ich weiß gar nicht, ob man langsam jetzt aufs Ende zukommt oder nicht, aber nur um das ganz kurz sagen zu können. Ne? Also es ist so, über die letzten 2-3 Jahre, und deswegen ist es gut, mit Jonas immer über die Sachen auch reden zu können und so. Aber wir hatten beide schon wirklich abgefuckte Momente. Wir haben schon gemerkt, wie das funktioniert, so Sinus-, Cosinus-artig, diese Hoch- und Tiefs, die es immer gibt so. Und das werdet ihr auch kennen. Aber es gibt da Phasen, da ist es so, ist es wirklich dann teilweise so, da denkst du dir, wenn mir jetzt die Decke über den Kopf zusammenbricht, ist es so, würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Weil du kannst es dann, manchmal bricht dann alles irgendwie so gefühlt zusammen und du kannst es nicht mehr. Das ist normal und damit haben wir uns jetzt auch abgefunden. Und für uns ist immer klar, wenn du so eine Downphase hast, dann weißt du, nach dem Tal kommt dann auch wieder ein Berg. So, es geht auch wieder bergauf. So, du musst dich einfach darauf besinnen, auch mal zusammenfassen, was ist jetzt gerade wirklich das Problem? Ist es wirklich so dramatisch gerade alles? Und du musst, ich glaube, im Endeffekt musst du auch irgendwie so ein bisschen eine I don't give a fuck Einstellung haben bei den Sachen, so, die passieren. Weil wenn du alles dir zu Herzen nehmen würdest oder alles so nah an dich rankommen lassen würdest, dann kannst du es ja nicht packen. So. Mhm. Dann gehst du ja unter. Aber es ist normal. Deswegen auch so, also falls es jetzt zu sehr irgendwie so rüberkam, als würde ich so irgendwie strahlend grinsend durchs Leben gehen und es würde alles perfekt laufen, das ist es nicht. Ich bin super happy und bin froh und ich glaube, dass auch vieles einfach sehr glücklich lief. Aber trotzdem gibt es diese Phasen, wo man wirklich auch alles anzweifelt und heult und denkt, das ist scheiße. So, das gibt es. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, damit richtig umzugehen und auch gut jemanden zu haben, mit dem man über diese Sachen sprechen kann. Das gehört dazu einfach. Ich glaube, das ist normal.
Ja, ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort und sehr ehrlich und glaube ich auch was, worüber Pesch und ich viel reden. Und ich bin mittlerweile auch, glaube ich, echt Experte im Gebiet Downphasen in meinem Leben. Und kann das auch total unterstreichen, dass das in dem Moment sich wirklich schrecklich anfühlt, aber dass es dann immer, also es muss eben diese Sinus, Cosinus, whatever im Leben geben. Und finde das sehr schön, wie du über das alles denkst. Und ja, kann nur auf jeden Fall sagen, Hut ab und coole Leistung. Auch das alles schon so reflektiert zu machen, auch in dem Alter. Und wünsche dir viel Erfolg. Bin mega gespannt auf den Kinofilm.
Den ziehe ich mir auf jeden Fall
auch
rein.
Hoffe, dass wir uns bald mal auch im Real Life wiedersehen.
Würde mich freuen.
Und ja.
Ja, und da, ich muss aber noch,
letzte Worte vom Pesch.
Genau, bevor es abgebrochen ist, wir haben ja eine Umfrage gemacht, eine dumme Frage an Jonas Ems und es kam echt mega viel rein. Du hast es, glaube ich, auch repostet, deswegen muss ich mindestens eine Frage stellen. Es war ja der Podcast auch bisher sehr, sehr, ich finde, sehr deep und sehr auch praktisch, auch menschlich, aber wir haben so viel Dummes noch gar nicht geredet und ich finde, diese Frage muss rein und zwar, Jonas, pinkelst du in die Dusche? Ganz ehrlich jetzt,
Korn. Aus irgendeinem Grund ist das die Running, deswegen ist die Frage wahrscheinlich dabei, ist es so eine, ab und zu streamt der andere Jonas auch und das ist so eine Running-Gag-Frage von ihm an Gäste. Wenn er mit neuen Gästen streamt, fragt er die immer als erstes, pinkelst du in die Dusche?
Ach,
daher
krass.
Kommt das, glaube ich. Und okay. Jonas und ich sind nämlich die Einzigen, die das wirklich von fast allen Gästen nicht tun. Es liegt daran, ich sage immer selber, ich wohne halt in meiner eigenen Wohnung und es ist für mich ein bisschen ekelhaft zu wissen, dass ich meine eigene Dusche pisse. Also ich würde eher in anderer Leute Dusche pissen.
Das ist doch noch schlimmer!
Du Ja, theoretisch, was juckt mich
an, ich wundere ja nicht. Fremdduschen, eher das noch.
So Hotelduschen und so ist okay, aber meine eigene, ganz ehrlich, meine eigene, und es ist ja auch nicht immer, das ist ja keine gerade immer, man pisst ja nicht direkt gerade, und weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass Spritzer gegen die Wand gehen und so, und ich muss damit leben, also ich gehe vorher gerne auf Toilette und dann gehe ich duschen. Das ist für mich völlig in Ordnung.
Jonas, es war mir eine große Freude, und wenn du das nächste Mal in Köln bist, penne auf jeden Fall nicht bei mir.
Ah, okay. Ich verstehe, ja. Nee, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mich sehr gefreut und es war sehr unterhaltsam. Also ich habe mich sehr gefreut, dass es hier so in die Tiefe gegangen ist. Und ich freue mich jetzt schon, den Podcast an all meine Freunde und Verwandte schicken zu können. Ist sehr cool geworden. Dankeschön.
Grüße an die Jonas Brothers, also euch zwei. Viel Erfolg noch. Und Sehun auch nochmal. Liebe Grüße.
Bis zum Mond. Skrr. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und gerne abonnieren und uns weiterempfehlen. Tschö mit Ö. Und wir meinten quasi, wir essen beide ein. Dann habe ich einen gegessen, sie hat keinen gegessen. Und
aber dir geht's aber gut. Also
mir geht's gut.
Und schau, was aus dir geworden ist.
Es war auch, ja, da hat alles angefangen. Jetzt bin ich Mehlwurm-Man. Ich habe einfach so eine beschissene Mehlwurm-Eigenschaft.